Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Luftfilter gelten als ein Mittel, um Corona-Infektionen in Schulen einzudämmen. Doch in vielen Unterrichtsräumen fehlen sie bis heute. Warum das so ist und was das für Schulen bedeutet, diesen Fragen gehen wir in Campus und Karriere nach. Bis drei am Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. Sie mögen ja vielleicht nicht das Allheilmittel gegen die Ausbreitung von Corona-Infektionen im Schulbetrieb sein, aber sie sind ein Mittel von vielen, die zusammengenommen schon viel bewirken könnten. Die Rede ist von Luftfiltern. Allein in Nordrhein-Westfalen stehen für diese Anlagen 90 Millionen Euro bereit. Das Problem nur, der größte Batzen dieser Summe liegt noch auf dem Konto der Landesregierung. Bis jetzt wurden lediglich 6 Millionen Euro ausbezahlt. Woran die Bewilligung der Mittel und der Einbau dieser Geräte scheitern, dazu liegt eine landesweite Datenrecherche des WDR vor. Moritz Börner mit den Zahlen und Fakten.
Die Alexander-Koppel-Gesamtschule in Solingen hat 78 Klassenzimmer. Doch aus dem Fördertopf des Landes gibt es nur Geld für 17 mobile Luftfilter. Sie sollen in Räumen untergebracht werden, die schlecht zu belüften sind. Dem Fotolabor der Schul-AG etwa, dem Computerraum oder in der Aula. Die meisten normalen Klassenzimmer aber gehen leer aus, obwohl Schulleiter Andreas Tempel glaubt, dass Luftfilteranlagen zusammen mit dem regelmäßigen Lüften der Klassenräume dabei helfen, die Infektionszahlen niedrig zu halten.
Sinnvoll wäre natürlich, in alle Räume, in alle Klassenräume, in denen Kinder sitzen, wo die absolute Mehrheit sich nicht impfen lassen darf bis jetzt. Und ja auch, selbst wenn das jetzt käme, das eine Weile dauert, bis die Kinder geimpft sind. Und es ist ja auch gar nicht klar, wie viele das sein werden.
Das Problem, laut der Förderrichtlinie des Landes bekommen nur Räume eine Förderung, deren Fenster maximal auf Kipp geöffnet werden können. Wenn sie ganz normal aufklappbar sind, gibt es kein Fördergeld und so müssen Kinder und Lehrkräfte in den meisten Solinger Unterrichtsräumen ganz ohne Filter auskommen. Um die Geräte selber zu finanzieren, fehlt der Stadt das Geld, sagt Oliver Vogt vom Schulamt.
Die Kommunen sind eben finanziell dazu nicht in der Lage, zumal ja auch ein Großteil der nachträglich anfallenden Betriebskosten bei den Kommunen anfällt und die nur in einem ganz geringen Umfang durch eine einmalige Pauschalzahlung jetzt finanziert werden.
An der WDR-Recherche haben sich 216 NRW-Kommunen beteiligt. Sie haben bislang rund 9.500 Luftfiltergeräte angeschafft und aufgestellt. Weitere 7.300 wurden bestellt, aber noch nicht geliefert. Oft wurden die Geräte aber nicht von Landesgeldern finanziert, sondern von den Kommunen selber. Münster zum Beispiel hat 410 Geräte vom Land bewilligt bekommen. 778 zusätzliche Anlagen hat die Stadt auf eigene Kosten angeschafft. Der Münsteraner Stadtdirektor Thomas Pahl findet, dass die Anlagen zumindest in alle Klassenräume gehören, in denen Kinder Unterricht haben, die bisher noch nicht geimpft werden konnten.
Die Ausstattung mit Luftfiltern soll gerade in der kalten Jahreszeit unterstützen und helfen, dabei die Luftqualität in den Räumen so gut wie möglich zu halten. Es ist bedauerlich, dass die Förderkriterien für die Beschaffung von Luftfiltern so eng gefasst sind, dass es nur einen verschwindend kleinen Teil der Räume betrifft, die in Schulen durch Schülerinnen und Schüler genutzt werden.
Die Luftfilter sollen als Ergänzung zum Lüften in den Klassenräumen genutzt werden, um Infektionen zu vermeiden. Neukirchen-Flüen ist eine von wenigen Städten, die schon vor einem Jahr auf eigene Kosten alle Klassenräume mit mobilen Anlagen ausgestattet hat. Mit Erfolg, sagt Bürgermeister Ralf Köpke.
Die Kitas und die Grundschulen und die weiterführenden Schulen komplett alle Klassenräume mit Luftfiltern auszustatten, hat dazu geführt, dass wir in dem ganzen Jahr kaum Infektionsgeschehen oder Ausbruchsgeschehen in den Schulen gehabt haben.
Aus dem aktuellen Fördertopf der Landesregierung in Höhe von 90 Millionen Euro wurden bisher gerade einmal rund 6 Millionen Euro bewilligt. Der Großteil des Geldes bleibt also liegen. Das sorgt für Unverständnis, zum Beispiel in Köln, wo die Stadt rund 4.500 Anlagen selber bezahlt. Kostenpunkt zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Robert Volksberger von der Stadt Köln.
Diese Gelder übernehmen wir als Kommune komplett alleine. Das heißt, hier hätte ich mir natürlich eine deutliche Unterstützung des Landes gewünscht, wenn man sich vorstellt, 340.000 Euro auf der einen Seite zu 20 bis 25 Millionen Euro auf der anderen Seite. Diese Corona-Pandemie ist kein lokales Problem, sondern da brauchen wir natürlich alle Institutionen. Deswegen wäre eine Unterstützung des Landes hier absolut vonnöten gewesen.
Auch der Städte- und Gemeindebund NRW sieht das ähnlich. Die Förderkriterien müssten weiter gefasst werden, so der Verband, um praktische Lösungen für die Belüftung der Klassenräume zu finden.
Im Beitrag eben war ja zu hören, wie Schulleitungen und Kommunen in Nordrhein-Westfalen versuchen, Lehrkräfte und Schülerschaft vor Corona-Infektionen zu schützen. Luftfilter kommen dabei aber weniger zum Einsatz, als sich das viele wünschen. Weiten wir mal den Blick von Nordrhein-Westfalen auf die Bundesebene und dabei auf eine Schulform aus, von der eben im Beitrag nicht explizit die Rede war. Schauen wir uns also die Situation an Berufsschulen an. Das machen wir zusammen mit Joachim Mais. Er ist Bundesvorsitzender der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung. Herr Mais, eben im Beitrag war ja schon zu hören, die Vorgaben für die Bewilligung von Luftfiltern seien zu eng gefasst. Wie erleben das Ihre Kolleginnen und Kollegen an berufsbildenden Schulen?
Ja, also alle Kolleginnen und Kollegen, Schulleiter natürlich in erster Linie, wären natürlich sehr froh, wenn wir in allen Klassenräumen quasi diese Luftfilter zur Verfügung hätten, weil es natürlich doch eine deutliche Verbesserung der hygienischen Situation in einem Klassenraum darstellen würde. Und zwar nicht nur jetzt im Augenblick in der Corona-Zeit, sondern auch nachher. Und das, was in dem Beitrag vorher schon geschildert worden ist, ist teilweise ja schon so ein bisschen Treppenwitz. Also die Kultusminister haben sich lange Zeit gegen die Luftfilter gewehrt und haben also immer argumentiert, dass sie kein Ersatz für 2025, also für das Lüften sind. Sie sind in gar keinem Fall ein Ersatz für 2025, sondern die zwingende Ergänzung, die wir einfach in den Klassenräumen brauchen. Und nachdem man dann quasi Bundesmittel und Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat, hat man natürlich gesehen, dass es nicht für alle reicht und hat dann quasi den Wert wieder eingebaut und gesagt, nur für die Klassenräume, wo es halt Schwierigkeiten gibt, also wo man keine Fenster weit öffnen kann, wo man keine Querlüftung und Ähnliches darstellen kann. Ja, und das führt dann genau zu dem, was die Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen beschrieben haben, was nun nicht nur für Nordrhein-Westfalen ein Beispiel ist, sondern für viele Bundesländer einfach. Das Geld ist da, die entsprechenden Schulträger als solches müssen aber die Kofinanzierung dafür aufbringen. Und das ist in vielen Fällen natürlich einerseits schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Aber das Beispiel Köln machte ja auch deutlich, also ein Bruchteil der Mittel ist gewissermaßen abgerufen worden. Und ein Großteil dessen, was dort quasi in Köln installiert worden ist, ist tatsächlich von der Stadt Köln, also letztlich aus den eigenen Mitteln finanziert worden.
Herr Mais, was heißt das denn für das Infektionsgeschehen? Wir haben ja auch in dem Beitrag gehört, dass zum Beispiel ja in einer Kommune dadurch das Infektionsgeschehen massiv auch eingedämmt werden konnte, weil es eben in den entsprechenden Räumlichkeiten Luftfilter gab.
Das ist, glaube ich, also relativ offensichtlich. Also wir haben im Bereich der berufsbildenden Schulen schon erstmal die optimale oder die gute Situation, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, für die eigentlich immer das Impfangebot schon gegolten hat. Und ein Großteil unserer Schüler, also in der Regel würde ich sagen um 70% aller Schülerinnen und Schüler im berufsbildenden Bereich sind mittlerweile schon geimpft. Lehrkräfte nahezu 100% in dem Bereich. Und wenn sie dann jetzt noch den entsprechenden Effekt reinbringen, dass sie in den Klassenräumen Luftfilter haben und vernünftig gelüftet wird, dann haben sie eigentlich eine Situation in Schule geschaffen, wo sie als Ausbildungsbetrieb, wo sie als Elternteil, wo sie als Schüler, wo sie als Lehrer mit ruhigem Gewissen in den Unterricht reingehen können. An meiner Schule hier in Hannover, in der Multimedia BBS, haben wir das große Glück gehabt, dass wir kurz vor den Sommerferien in einem Kraftakt innerhalb von 3 Wochen von dem Augenblick der Bewilligung bis zur Lieferung und Installation der Geräte 120 Luftfilter in die Schule reingekriegt haben. Wir haben teilweise 3 von diesen Maschinen in den Klassenräumen stehen und Sie können sicher sein, dass die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte in diesen Klassenräumen auch in der aktuellen Zeit mit derart hohen Inzidenzzahlen doch relativ beruhigt in den Klassenraum reingehen, wenn man natürlich bedenken muss, dass auf dem Weg zur Schule und wieder nach Hause eine Vielfalt von anderen Ansteckungsmöglichkeiten gegeben wird. Aber das ist eine deutliche Erhöhung der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler. Für die Schulleiter, die durch die Schule gehen und damit natürlich deutlich ruhiger in die Klassenzimmer gucken, genauso wie für die Lehrkräfte und auch für die Schülerinnen und Schüler und für Ausbildungsbetriebe und auch für Eltern.
Gut, jetzt haben Sie eine relativ komfortable Situation, aber Sie sind ja auch Sprecher auf Bundesebene. Da werden Sie sicherlich auch andere Schilderungen bekommen. Wie stellt sich das denn an anderen Schulen dar, wo es eben noch nicht diese Situation gibt und wo es vielleicht auch höhere Inzidenzen gibt?
Die kriegen Berichte von Schulen, wo man einfach schlichtweg sieht, die Möglichkeiten des Lüftens sind nur eingeschränkt oder gar nicht gegeben und trotzdem gibt es keine Luftfilter und trotzdem findet da Unterricht statt. Das ist einfach die aktuelle Situation, weil wir natürlich ein sehr, sehr hohes Maß in den Präsenzunterricht jetzt hier als Priorität hineingeben. Das ist auch verständlich und nachvollziehbar, weil die Defizite gerade im sozialen Bereich, die bei Schülerinnen und Schülern und zwar auch bei den berufsbildenden Schülerinnen und Schülern aufgetreten sind in der Vergangenheit, nicht wieder auftreten dürfen. Aber die Situation ist schon etwas kritisch, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, dass die Range, die wir also in Deutschland haben, von Norden bis Süden doch sehr unterschiedlich ist. Nicht nur bei den Inzidenzen, sondern auch gerade bei der entsprechenden Ausstattung mit Ressourcen und auch quasi mit technischer Ausstattung.
Jetzt haben Sie die Lernlücken schon angesprochen. Da gibt es ja auch dieses bundesweite Nachhilfeprogramm. Profitieren da Berufsschülerinnen und Berufsschüler auch davon?
Ja, aber das Problem bei der Geschichte ist natürlich auch wieder, dass wir in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedliche Arten der Umsetzung haben. Und diese Programme haben ja immer zwei Zielrichtungen. Auf der einen Seite sollen jetzt quasi fachliche Defizite kompensiert werden. Das ist aber vielleicht im berufsbildenden Bereich gar nicht so extrem gewesen, weil man natürlich sehr viel doch mit Distanzunterricht und Ähnlichem gearbeitet hat. Da hat man viele fachliche Dinge rübergekriegt. Aber das, was uns allen fehlt, ist einfach dieser soziale Kontakt, diese Kommunikation. Wenn Sie eine Verkäuferin sehen, die also monatelang quasi nicht in ihrem Ausbildungsbetrieb war und die auch in der Schule quasi nur im Distanzunterricht beschult worden ist, wo soll die denn bitte den Kundenkontakt gelernt haben? Wo soll die denn einfach die sozialen Kontakte, die gerade bei diesen Dienstleistungsberufen in der menschlichen Kommunikation auftauchen, wo haben die das gelernt? Und auch insgesamt müssen wir feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrkräfte sich natürlich in dieser Homeoffice-Phase doch verändert haben und wir, glaube ich, für diese Gesellschaft dringend einfach diesen sozialen Nachholaspekt brauchen, der jetzt natürlich auch wieder verloren geht, weil nämlich viele Maßnahmen, die man jetzt gerne gemacht hätte, seien es Klassenfahrten, seien es einfach Ausflüge in Betrieb, Betriebsbesichtigung und Ähnliches, jetzt natürlich in der Corona-Zeit wieder fast auf Null runtergefahren werden müssen, zwangsläufig. Aber das sind halt die Dinge, die uns fehlen.
Soweit Joachim Mais, Bundesvorsitzender des Verbandes der Lehrkräfte in der beruflichen Bildung. Und das Interview mit ihm haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Schon bei den bisherigen Corona-Wellen fühlten sich die pädagogischen Fachkräfte in Kitas schlicht vergessen. Und auch mitten in der vierten Welle müssen sie vielerorts offenbar um ihre Gesundheit bangen. Denn anders als in Schulen gibt es in Kitas keine Pool-Testungen. Kinder werden zu Hause von ihren Eltern getestet. Und bei einem Corona-Ausbruch muss nur das infizierte Kind in Quarantäne, nicht aber seine engsten Kontakte. Was zur Folge haben kann, dass nach und nach sich immer mehr in einer Kita infizieren. So hat es jedenfalls Nicole Albers erlebt, die für uns hier immer mal wieder über Bildungsthemen in Campus und Karriere berichtet und jetzt über ihre ganz persönlichen Erfahrungen, nämlich als Mutter eines Kita-Kindes in Münster.
So oder so ähnlich ist seit Tagen unser Alltag. Drei Kinder unterschiedlichen Alters hocken zu Hause und zwischen Homeschooling, Homebespaßing und alltäglichem Wahnsinn hocken wir, die Eltern. Denn wir sitzen in Quarantäne und sind alle mega genervt und außerdem stinksauer. Aber der Reihe nach. Gut zwei Wochen ist es her, da gab es in der Kita-Gruppe unserer Jüngsten den ersten Corona-Fall. Ein Elternteil war positiv. Das Kind blieb daraufhin zu Hause, die Gruppe wurde informiert, verbunden mit einem Appell zu Selbsttests.
Seit diesen zwei Wochen sind jeden zweiten bis dritten Tag weitere Fälle dazugekommen. 8 Infektionen sind schon durch PCR-Tests bestätigt worden und auf 2 Auswertungen warten wir noch.
Erzählt Sarah Heidkamp. Sie leitet die Kita St. Ursula in Münster mit Leidenschaft, aber zu Recht ist sie in großer Sorge, auch um ihre MitarbeiterInnen.
Es gibt Unsicherheiten und Ängste im Team. Sich selbst anzustecken, es aber auch natürlich nach Hause zu tragen, also privat dann nochmal Personen der Gefährdung auszusetzen. Und es ist halt so, dass das Virus plötzlich so nah ist.
Das Gesundheitsamt Münster allerdings sieht das weniger dramatisch als maßnahmereicher aus, die Eltern zu verpflichten, ihre Kita-Kinder alle 2 Tage zu Hause zu testen. Mehr sei nicht nötig, trotz ständig neuer Fälle.
Das Gesundheitsamt ist wirklich nicht sehr hilfreich. Die Aussagen, die da kommen, sind mehr als fragwürdig.
Meint Dirk, ein Kita-Vater. Auch seine Familie hat es schwer getroffen. Die Eltern sind doppelt geimpft und dennoch positiv, genauso wie 2 ihrer 3 Kinder. Nun sind sie alle in Quarantäne und überzeugt.
Hätte man vorher reagiert, hätte man einige positive Tests umgehen können. indem man einfach eine Gruppe in Quarantäne geschickt hätte.
Oder auch durch eine Pooltestung, wie sie in Grundschulen Usus ist. Da gibt es für alle schneller Gewissheit und weniger Ansteckungsgefahr.
Da wird wohl mit zweierlei Maß gemessen,
meint Maike. Sie hat ihren Sohn Benno bereits vor einer Woche aus der Kita genommen. Allerdings hatte er privat Kontakt zu zwei weiteren Kita-Kindern und die waren kurz darauf positiv.
Und dann habe ich beim Gesundheitsamt ganz naiverweise angerufen und gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Und da hat der Herr am Telefon gesagt, sehr wahrscheinlich käme der Benno in Quarantäne. Und da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt. Warum hat man denn im Kindergarten nicht gleich die Reißleine gezogen? Warum hat man denn da nichts getan?
Auch hier wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen. Ein privater Kontakt zu einem positiven Fall bedeutet Quarantäne. Ein sehr enger und stundenlanger Kontakt in der Kita-Gruppe zu positiven Fall bedeutet dagegen, mach mal Selbsttest und gut ist es. Für Eltern ist das unverständlich. Das Gesundheitsamt Münster äußert sich dazu nur schriftlich und wie folgt: Wir halten uns an die Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW. Die Anordnung einer Absonderung ist in der Regel auf den nachweislich infizierten Fall zu beschränken. Heißt, die Gruppe bleibt offen, Pooltests sind nicht vorgesehen, Selbsttests auch weiterhin das Mittel der Wahl. Wer kann, lässt sein Kind seit Tagen aber lieber zu Hause.
Mich ärgern die wiederkehrenden Einschränkungen im Alltag und der Gedanke an eine schöne Adventszeit, die den Kindern auch dieses Jahr wieder genommen wird.
Meint Kita-Leiterin Sarah Heidkamp und spricht damit vielen aus dem Herzen. Aber was stattdessen passiert, sei eine Durchseuchung in der Kita. Und die Folgen treffen neben den Kita-Kindern und ErzieherInnen auch deren Angehörige, Schulfreunde der Geschwisterkinder, Arbeitskollegen der Eltern und möglicherweise auch vulnerable Gruppen, wie etwa die Großeltern oder schwangere Mütter. Das einzig Positive dabei ist, viele der Kita-Eltern müssen sich wohl erstmal keine Gedanken über eine Impfung ihrer unter 12-jährigen Kinder machen. Die gelten nämlich bald schon als genesen.
Bayern ist eines der Bundesländer, in denen inzwischen die Intensivstationen gar nicht mehr alle an Covid erkrankten Menschen behandeln können und sie in andere Bundesländer ausfliegen müssen. Inzwischen stehen auch deshalb immer weniger Betten zur Verfügung, weil auch in Bayern zahlreiche Intensivpflegekräfte ihren Dienst quittiert haben. Die Landesregierung sucht nun händeringend nach qualifizierter Unterstützung und holt sich erneut Medizinstudierende zu Hilfe. Was bedeutet der Einsatz für die Studierenden? Anna Küch hat sich bei Ihnen umgehört.
Die ersten Arbeitstage auf der Intensivstation im Klinikum Großhadern waren nicht leicht, sagt Lisa Schmidhuber. Sie studiert Medizin im 11. Semester an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Schon beim ersten Aufruf im März 2020 hatte sie sich als studentische Hilfskraft gemeldet und gleich mit Covid angesteckt, bei einer Kollegin.
Das heißt, ich bin dann erstmal 2 Wochen ausgefallen und als ich dann zurückkam, war die Station tatsächlich komplett voll mit Covid-Patienten gelegen.
Schmidhuber hatte schon Vorerfahrung. Die Studentin hatte bereits als Rettungssanitäterin gearbeitet. Sie unterstützt bis heute die Intensivstation in Großhadern 20 Stunden die Woche und wird dafür auch als Werkstudentin bezahlt.
Ich bin weder fertiger Arzt, noch habe ich eine abgeschlossene Pflegeausbildung, aber ich kann der Pflege zum Beispiel beim Betten von Patienten helfen oder auch, dass ich in den Covid-Bereich mit reingehe und die Patienten helfe, mit in die Bauchlage zu drehen.
Das heißt, Schutzausrüstung anziehen, Handschuhe, FFP2-Maske und Gesichtsvisier aus Plexiglas. Die Situation in Großhadern ist angespannt, wie in den anderen bayerischen Kliniken auch. Händeringend wird nach Verstärkung gesucht, sagt der Studiendekan der LMU-Klinik Martin Fischer.
Naja, das eine ist ja die Intensivmedizin, wo wir jetzt speziell Studierende aus dem letzten Jahr, die ja eigentlich wie junge Ärztinnen und Ärzte arbeiten, da einbauen wollen. Wir wollen jetzt eine neue Intensivstation aufmachen und die sind dafür speziell angefragt worden. Und in all den anderen Funktionen, Normalstation, Labor und Logistik, das sind dann in der Regel Studierende mit weniger Vorerfahrung.
Überall fehlt es an Pflegepersonal. Ärztinnen und Mitarbeiter sind nach fast 2 Jahren Pandemie ausgelaugt und erschöpft, sagt der Studiendekan.
Es ist ein Dauerstress und jemanden da sterben zu sehen und sind ja dramatische, auch emotionale Belastungen neben der ganzen Schufterei in den Schichtdiensten, wo ich denke, das ist ein Riesendefizit im Moment. Und die Studenten können das sicher nicht auffangen. Also das wäre eine Illusion zu sagen, jetzt schicken wir mal alle Studenten ins Rennen und schon ist das Problem gelöst. Das ist ein Teil, aber nur ein kleiner Teil der Lösung.
Auch Medizinstudent Julius Poppel hat sich gemeldet. Er studiert im 10. Semester Medizin an der LMU und arbeitet als Aushilfe in der inneren Medizin bei einem Kreiskrankenhaus in Erding. An sich ist der Aufruf eine sinnvolle Sache, sagt er. Aber die Arbeit in der Klinik und das Studium sind nicht immer gut unter einen Hut zu bringen. Viele Veranstaltungen an der Uni sind wieder in Präsenz. Wenn die Studierenden einspringen, verpassen sie Seminare und Vorlesungen.
Es wird kaum auf uns zugekommen, auch einfach mal zum Gespräch von Seiten des Dekanats. Es ist ja nicht das erste Mal. Also wie lief das jetzt? Konnte man sich Sachen anrechnen lassen? Pflichtpraktika? Ich meine, ich habe über 1000 Stunden auf Stationen gearbeitet. Warum kann man das nicht in irgendeiner Weise aufwiegen mit Unterricht?
Trotzdem würde Julius Poppel immer wieder einspringen. Genauso die Studentin Lisa Schmidhuber.
Ich habe super viel gesehen, was man normalerweise im Studium nicht sieht. Also auf einer Intensivstation, man kriegt Einblicke. Ja, die kriegt so ein, ich weiß nicht, normaler Student einfach nicht. Und das macht einfach Spaß, am Patienten so zu arbeiten. Und natürlich auch irgendwie die positiven Fälle zu sehen, wenn man die Patienten dann nach schwerster Krankheit irgendwie dann doch wieder rauslaufen sieht quasi.
In Äthiopien bleiben Schulen in dieser Woche nicht etwa wegen Corona geschlossen, sondern wegen des Bürgerkriegs. Der Unterricht an allen weiterführenden Schulen sei ausgesetzt, sodass Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte bei der Ernte helfen oder Blut für die Kämpfer an der Front spenden könnten, meldet eine unabhängige Zeitung. Die Fehlzeiten sollen laut Bildungsministerium nachgeholt werden. Soweit Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag, zum Beispiel gleich mit Corso, Kunst und Pop. Darin ist die Kunstausstellung von Sylvester Stallone im Hagener Museum Osthaus ein Thema.